Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Die Story, die kennt man irgendwie aus Filmen. Jemand will eigentlich nur Zigaretten holen und kommt dann nicht wieder, weil er oder sie ein neues Leben beginnt. Ein bisschen ähnlich geht die Geschichte, die wir Ihnen heute erzählen. Die ist aber wirklich passiert. Mein Gast, Annika Traser, wollte eigentlich nur Weihnachten feiern bei ihrem Bruder in Kanada. Und aus diesem eigentlichen kurzen Besuch ist dann eine zweijährige Radtour durch Nord-, Mittel- und Südamerika geworden. Viele Abenteuer inklusive, über die wir sprechen wollen. Guten Morgen, Frau Traser.
Guten Morgen.
Sind Sie denn heute Morgen mit Phileas gekommen?
Tatsächlich nein. Ich habe noch ein Stadtfahrrad, was mich genau in der Großstadt begleitet, wo ich nicht so viele Emotionen mit verbinde, weil der Raddiebstahl ja doch auch immer noch im Nacken sitzt.
Ah, okay. Und Phileas soll geschont werden. Wir müssen kurz erklären, das ist das Fahrrad, mit dem Sie unterwegs gewesen sind.
Genau, Phileas ist mein Reiserad, ein sehr stabiler Stahlrahmen, der mich schon auf etliche Abenteuer begleitet hat und eben im Keller auf das nächste große Abenteuer wartet.
Warum Phileas?
Das kommt aus dem Buch von Jules Verne in 80 Tagen um die Welt. Da heißt der Hauptcharakter Phileas Fogg und irgendwie dachte ich, das passt total gut. Ich bin zwar nicht in 80 Tagen um die Welt gereist und mir fehlen auch einige Kontinente noch, aber irgendwie war das so, ja, hat sich einfach stimmig angefühlt.
Und das ist tatsächlich so ein enges Verhältnis zum Fahrrad, dass das auch irgendwie einen Namen braucht.
Für mich schon. Ich bin ja alleine gereist und dann ist dieses Fahrrad eben der Gegenstand, mit dem man am meisten Zeit verbringt. Und ich bin so ja auch irgendwie gebunden an dieses Fahrrad und irgendwie auch abhängig davon und es begleitet mich und ich bin stolz, mit dem Fahrrad irgendwo hinzukommen, dass sich das richtig angefühlt hat, dem einen Namen zu geben, ja.
Ja, schönen Gruß in den Keller, können wir an dieser Stelle sagen. Annika Traser hat 34.000 Kilometer auf den beiden amerikanischen Kontinenten zurückgelegt, alleine mit dem Fahrrad. Dabei wollte sie eigentlich nur ihren Bruder in Kanada besuchen, dort Weihnachten verbringen. Jetzt nehme ich an, Frau Traser, war das nicht so. Sie saßen da am Küchentisch und haben gesagt, so, ich schnapp mir übrigens morgen das Fahrrad und fahre dann los. Woher kam der Impuls?
Also Fahrradfahren hat für mich schon immer eine große Rolle gespielt und ich habe vor dieser Reise in Kanada auch schon andere Radreisen gemacht. Und dann war es so, dass eigentlich am Silvesterabend ich irgendwie ein bisschen unzufrieden war und dachte, nee, ich kann jetzt nicht weiter an einem Ort verweilen. Das Land ist so riesig, ich möchte das erkunden und habe mich dann eben erinnert, dass ich immer sehr großen Spaß hatte, auf dem Fahrrad ein Land zu erkunden, weil man eben jeden Zentimeter dieses Landes sehen kann, der Strecke, die man zurücklegt. Und habe dann angefangen, auf Kijiji sowas wie eBay-Kleinanzeigen nach Fahrrädern zu suchen und habe dann genau letztendlich im April mir ein Fahrrad gekauft und im Mai bin ich gestartet.
Aber gab es dann einen groben Plan, wo Sie langfahren wollen oder sind Sie tatsächlich einfach erstmal los?
Der erste Plan war, von Ottawa, in der Nähe wohnt mein Bruder, bis nach Vancouver in den Westen zu fahren. Ost nach West Kanada einmal quer durch. Und dann kam so eins zum anderen.
Nochmal einen Schritt zurückzugehen. Mhm. Wie sah denn die Ausrüstung eigentlich aus, mit der Sie da los sind?
Also ich war mit Rucksack und im Backpacker-Style nach Kanada geflogen. Das heißt, ich habe mir dann vor Ort gekauft, was ich dachte, was ich brauche. Das war klar, zum einen das Fahrrad, das war dann noch zusätzlich Flickzeug und Fahrradpumpe. Das waren Radtaschen. Und dann habe ich meine Sachen aus dem Rucksack in die Fahrradtaschen gepackt, den Rucksack auch noch auf den Gepäckträger geklemmt, weil ich ja nicht wusste, wie es weitergeht und für alle Eventualitäten irgendwie gewappnet sein wollte. Und dann bin ich losgeradelt.
Und wegen der Übernachtung, also Sie sind ja teilweise durch wilde Natur durch, Rocky Mountains, da ist jetzt ja nicht gerade das Hotel dann teilweise um die Ecke.
Das ist korrekt. Ich hatte von Anfang an ein Zelt dabei. Zelt, Schlafsack und Campingkocher, was mir die Möglichkeit gegeben hat, so individuell und frei wie möglich zu sein.
Und hatten Sie nie Bedenken, zum Beispiel Rocky Mountains, dass da mal ein Bär Guten Nacht sagt, gesagt oder sowas?
Das ist ja tatsächlich passiert. Aber viele Gedanken habe ich mir vorher nicht gemacht, weil ich mich in meinem Zelt und in der Natur tatsächlich sicherer fühle als unter Menschen und in der Großstadt.
Woran liegt es?
Ich glaube, es ist diese Ruhe, die die Natur für mich ausstrahlt und das Wissen, okay, eigentlich weiß gerade niemand, dass ich hier bin und ich bin mir meinen Fähigkeiten bewusst. Und in der Großstadt oder unter Menschen, habe ich dieses Gefühl der Unberechenbarkeit. Also Menschen sind unberechenbar und vielleicht will mir da irgendwer irgendwas Böses, aber Tiere wollen mir nicht grundsätzlich was Böses.
Man muss ja sagen, als Sie diese Tour gemacht haben, waren Sie Mitte 20, nur mal so ein bisschen kurz, damit man das einordnen kann. Wie war denn das dann mit dem Bär?
Also ich wusste, dass es in der Gegend Bären gibt und man hat auch gewisse Vorsichtsmaßnahmen getroffen, wie zum Beispiel das Essen und Hygieneartikel in Bäume zu hängen. Auf einigen Campingplätzen gibt es auch so richtige Kanister, wo man Sachen einschließen kann, die im Bären sicher sind.
Ja, weil die nehmen halt die Witterung auf, ne? Also die können das irgendwie, ich habe auch irgendwo mal in den USA gecampt und bei dem Campingground wurde einem vorher ein Video gezeigt, wie so ein Bär dann ein ganzes Zelt zerlegt, wenn man halt da, sogar die Zahnpasta soll man, glaube ich, nicht im Zelt dann lassen, ne?
Genau, es geht eben um Gerüche, also auch Dreckkleidung, Schmutzkleidung, Zahnpasta, ein Deo und eben alles Essbare sollte weggehangen werden. Ja. Und ich meine, als der erste Bär dann da war, habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich meine Kamera gerade nicht dabei hatte.
Was heißt da? Stand er vorm Zelt oder?
Der ist zwischen mir und meinem Zelt lang gedackelt. Ich war gerade noch an so einen Felsen geklettert, um die Sachen aufzuhängen und habe die Aussicht genossen und wollte dann, weil es dunkel wurde, zurück zum Zelt. Und dann war ich Gott sei Dank aufmerksam genug, dass ich den schon vorher gesehen hatte, ihm also nicht in den Weg gelaufen bin, sondern innehalten konnte. Und dann ist er tatsächlich auch, Gott sei Dank, einfach weiter spaziert und wollte zu so einer Wasserstelle, die ich vorher gar nicht gesehen hatte. Das war ein Fluss. Und dann hat er da sein Ding gemacht und hat mich auch in Ruhe gelassen.
Faszinierend und vor allen Dingen auch faszinierend, dass Sie da so gelassen bleiben können. Ich wäre da, glaube ich, wahrscheinlich so ein bisschen wuschig geworden, sagen wir mal so. Wie ist denn dann eigentlich der Plan gereift? Ich fahre jetzt noch ein Stück weiter, denn von Kanada bis nach Südamerika, das ist ja schon mal eine ganze Ecke.
Genau, also zunächst habe ich noch eine ganze Zeit in Kanada rangehangen, weil ich hatte sowohl ein Touristenvisum als auch ein Working Holiday Visum. Also ich konnte über ein Jahr mich in Kanada aufhalten und habe das auch ausgenutzt. Und dann, genau, hat es mir einfach so viel Spaß gemacht auf dem Fahrrad und dieses Reisen, dass ich keinen Grund gesehen habe, die Reise zu unterbrechen und bin dann noch durch die USA, was ja von der Kultur und Sprache sehr ähnlich ist wie Kanada. Also es war noch relativ simpel, ich bin einfach weitergefahren und dann war ich an der mexikanischen Grenze wieder an dem Punkt, eigentlich habe ich noch so großen Spaß, wieso dann aufhören? Und ein Flug kam irgendwie für mich nicht in Frage, das heißt, man ist einfach weiter geradeaus gefahren.
Und hier in Deutschland hat niemand gewartet, da gab es keinen Job, wo Sie irgendwie zurück mussten, Sie hatten quasi alle Freiheiten.
Ganz genau, ich hatte mein Studium beendet, ein bisschen gearbeitet und hier auch alle Segel abgebrochen und geplant, Pi mal Daumen, 3 Jahre unterwegs zu sein.
Und Sie sind teilweise auch auf den bekannten Touristenrouten unterwegs gewesen, zum Beispiel an der Westküste der USA, durch Oregon, Kalifornien mit den Redwoods, dann natürlich der Stop an der Golden Gate Bridge. Es gab dann aber auch Abschnitte, die werden von nicht so vielen Touristen bereist, zum Beispiel die Peru-Divide. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche.
Divide.
Ach, Divide.
Peru-Divide,
okay.
Genau.
Okay. Was ist das für eine Strecke?
Das ist eine Straße durch die hohen Anden, die verbindet klitzekleine Dörfer auf Schotterstraßen. Da geht es hoch und runter, links und rechts steile oder scharfe Kurven. Und die wird in der Regel eben nur von den Einheimischen dort befahren.
Die ist ja auch sehr hoch, ne?
Also die ist sehr hoch. Ich war dazwischen 2000 und 4000 Metern, teilweise wochenlang. Man gewöhnt sich aber dran. Also klar, es ist anstrengend vom Atmen her, aber man gewöhnt sich dran, akklimatisiert sich relativ schnell.
Und sowas wie Höhenkrankheit, das ist ja dann, kann ja auch mit Übelkeit verbunden sein.
Genau, der Vorteil des Radreisens ist, dass man nicht von 0 auf 100, also ich bin nicht sofort bei 4000 Metern gewesen, sondern ich habe mich eben diesen Höhenmetern langsam angenähert. Und es gab einen Moment, da habe ich einen Ausflug gemacht zu Fuß, da war ich höhenkrank und dann hilft halt nichts als ein paar Höhenmeter hinter sich zu lassen und wieder abzusteigen. Und dann erholt sich der Körper auch ganz gut.
Und Schotterstraßen, das sind ja so Pisten wahrscheinlich. Da ist auch mal ein ordentliches Schlagloch dazwischen, Matsch, Schlamm. Das stelle ich mir auch nicht so komfortabel vor.
Es ging auch alles deutlich langsamer als vorher auf dem Asphalt. Das war zu Beginn frustrierend, aber dann war es einfach so unglaublich schön, weil die Natur eben so viel unberührter ist als in der Nähe von Asphaltstraßen und es waren so viel weniger Autos unterwegs, dass ich eben viel mehr Spaß hatte beim Fahrradfahren. Und genau, ich war halt für mich und konnte die Reise genießen und da war die Schnelligkeit des Vorankommens auch gar nicht mehr wichtig.
Im Gespräch mit Annika Traser, die mit dem Fahrrad quer durch Kanada geradelt ist, dann weiter die Westküste der USA runter bis nach Mexiko und dann durch Mittel- und Südamerika. Am Ende mussten sie die Reise leider dann abbrechen, dazu kommen wir aber später. Aber gab es vorher Momente, wo sie gedacht haben, so jetzt ist aber auch mal gut, weil es irgendwie dann zu anstrengend war oder sowas?
Es gab immer wieder Momente, wo ich meine Reise in Frage gestellt habe. Das kann man gar nicht auf irgendwie einen Grund zurückzuführen. Es kann mal schlechtes Wetter über mehrere Tage hinweg gewesen sein oder einfach eine komplette Ermüdung des Körpers aufgrund der Anstrengung. Oder auch der Moment, als mein Fahrrad geklaut wurde. Ja, da habe ich danach gedacht, okay, ich fliege einfach zurück. Irgendwie passieren gerade so viele schlechte Dinge. Ich muss es ja nicht übertreiben.
Das mit dem Fahrrad, also als es geklaut worden ist, da frage ich gleich nochmal nach. Aber allein schon mal körperlich, 391 Tage saßen Sie im Sattel alleine. Das muss doch mit irren Schmerzen auch verbunden sein oder wächst da tatsächlich nur Hornhaut an den entscheidenden Stellen?
Also das kann ich gar nicht so genau sagen, aber ich glaube, die richtige Satteleinstellung und die richtige Kleidung, also es gibt ja auch so Fahrradhosen, helfen da schon. Und dann ist es für mich einfach totaler Komfort gewesen. Da hat kein Schuh gedrückt. Und klar, wenn man mal extrem viel fahren musste oder es auch extrem heiß ist, man also viel schwitzt, dann kann das schon ungemütlich werden. Aber ich hatte keine Schmerzen.
Man sollte ja auch denken, man ist die ganze Zeit alleine und das ist eine ziemlich einsame Angelegenheit. Aber das war es gar nicht, ne?
Das war es nicht. Ich habe ja ganz bewusst die Entscheidung getroffen, alleine zu reisen. Aber allein ist eben nicht dasselbe wie einsam sein. Ich habe Tag ein, Tag aus Menschen getroffen, die sich mit mir unterhalten wollten. Ob das Einheimische sind oder andere Reisende. Also ich hatte sehr viel Gesellschaft, wann immer ich sie wollte.
Wie hat das dann sprachlich funktioniert? Also klar, in den USA, Kanada, Englisch, vielleicht Französisch ist nicht so eine Schwierigkeit. Dann in Südamerika, da wird ja oft nur Spanisch tatsächlich gesprochen.
Das ist richtig und ich habe in der Schule leider kein Spanisch gelernt. Das heißt, das war eine der größten Herausforderungen für mich. Ich war in Mexiko noch mit meinen Brüdern unterwegs und der eine spricht fließend Spanisch. Das heißt, das hat enorm geholfen, auch für mich dieses Bewusstsein zurückzugewinnen. Okay, ich kann mich irgendwie auch mit Händen und Füßen oder dem Google Translator unterhalten und hatte dann aber in Zentralamerika irgendwann den Punkt, an dem ich mich einsam gefühlt habe, weil ich keine Unterhaltung mehr führen konnte.
Was haben Sie dann gemacht oder wie sind Sie dann gegen diese Einsamkeit angegangen?
Ja, ich habe Tag ein, Tag aus versucht, Vokabeln zu pauken und ein paar spannende Sätze irgendwie auswendig zu lernen und habe dann, als ich in Kolumbien war, mir die Zeit genommen und habe so für 2 Wochen einen Online-Crashkurs gemacht an einer Sprachschule, war da auch in der Gastfamilie und wurde dem Spanisch einfach so ausgesetzt, dass ich mich danach schon auch wohl gefühlt habe und einen Smalltalk führen konnte.
Was gab es denn so für Begegnungen oder gab es irgendeine Begegnung, die Sie besonders beeindruckt hat?
Ich glaube, eine einzige Begegnung kann ich jetzt nicht hervorheben. Es gab sehr, sehr viele bedeutsame Begegnungen und immer dann, wenn mir völlig unerwartet Menschen geholfen haben, dann war das am beeindruckendsten für mich.
Ein Obdachloser hat Ihnen also mutmaßlich 10 Dollar zugesteckt. Wie war das?
Ja, das war noch in den USA und letztendlich weiß ich nicht, ob er es wirklich war, aber ich war vor so einem großen Supermarkt angekommen und habe da mein Zelt noch ausgebreitet, weil es nass war von der Nacht. Und genau, habe mich kurz mit ihm auch irgendwie unterhalten, ein bisschen Wortwechsel gehabt, bin dann in den Supermarkt gegangen, habe meine Sachen gekauft, kam zurück und dann waren in meinem Helm so zerknüllte Dollarscheine. Und ich glaube nicht, dass jemand anderes mir so zerknüllte Scheine in den Helm gesteckt hätte, sondern die Person hätte vermutlich gewartet und mir das Geld einfach in die Hand gedrückt. Aber irgendwas muss ich in ihm ausgelöst haben, dass er mir helfen wollte.
Das ist total berührend. Oder vielleicht sahen Sie tatsächlich an dem Tag so ein bisschen mitgenommen auch aus, wo er gedacht hat, oh Gott, dem Mädchen muss irgendwie geholfen werden.
Ja, wahrscheinlich sah ich in seinen Augen so aus, genau, mit ja irgendwie dreckige Kleidung, vielleicht keine frisch gewaschenen Haare, das kommt ja auch mal vor. Genau, und dann hat er mir geholfen und dann konnte ich dieses Geld aber auch nicht annehmen, weil ich es halt nicht brauchte und habe es dann letztendlich ein paar Städte weiter einem anderen Obdachlosen wiedergegeben und es hat sich richtig angefühlt.
Wovon haben Sie denn eigentlich gelebt?
Ich habe ein duales Studium gemacht und habe da Geld verdient und sparsam gelebt und dann von dem Ersparten mir diese Reise finanzieren können. Und Radreisen ist auch nicht sonderlich teuer. Also ich konnte mich da komplett finanzieren.
Das heißt, wie hoch war Ihr Budget da? Wie viel haben Sie da jeden Tag so ausgegeben?
Das hängt ganz stark vom Land ab. Also Kanada, USA ist natürlich teurer, aber in Kolumbien zum Beispiel konnte ich für umgerechnet $1 ein Drei-Gänge-Menü, also mit Suppe, Hauptgericht und Getränk irgendwie verspeisen. Das heißt, ja, es hängt von dem Land ab und natürlich auch von der Art, wie man reist. Aber ich wurde oft eingeladen zum Übernachten. Ich wurde auch oft zum Essen eingeladen oder habe Dinge geschenkt bekommen, sodass genau die Summe an sich, die ich pro Monat auch ausgegeben habe, so viel geringer ist als das, was ich jetzt auch hier pro Monat ausgebe.
Jetzt haben Sie gerade schon erzählt, dieser Raddiebstahl, das war so eine Geschichte, wo Sie gesagt haben, ui, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Wie kam es denn überhaupt dazu?
Ich war mit einer Freundin unterwegs, einer polnischen Radreisenden, und wir waren abends campen. Wir waren auch auf einer sehr abgelegenen Strecke in den ecuadorianischen Anden unterwegs und haben uns da auch super sicher gefühlt, haben die Nacht auch nicht unser Zelt aufgebaut, sondern unter so einem Felsvorsprung übernachtet und unsere Räder lagen keinen Meter von uns entfernt, so aufeinander. Und am Morgen sind wir aufgewacht und die Räder waren nicht da. Es war erst wie in einem schlechten Film oder schlechten Traum,
ja.
Genau. Es war ein Schock. Wir haben die auch noch gesucht und nicht gefunden. Und genau, sind dann mit den Sachen, die wir hatten, zurück in die letzte Stadt gelaufen und haben dort bei der Polizeistation Hilfe gesucht.
Und ist das Fahrrad dann irgendwo gefunden worden oder wie konnten Sie dann doch weiterfahren?
Genau, da waren dann so ein paar Tage Ungewissheit und das waren dann auch die Tage, wo ich natürlich überlegt habe, die Reise abzubrechen, weil es für mich keinen Sinn gemacht hat, mit irgendeinem anderen Verkehrsmittel weiterzureisen. Und es hat sich auch falsch angefühlt, einfach ein neues Fahrrad zu kaufen und die Reise fortzusetzen, als wenn nichts passiert wäre. Und dann hatten wir das große Glück, dass die Polizei dort mit der Community eng zusammengearbeitet hat und die Räder gefunden haben.
Gefunden?
Ja, also letztendlich haben die beiden Diebe, das waren zwei junge Männer, die wieder rausgerückt, weil sie gemerkt haben, oh, da wird gerade ganz schön viel Druck ausgeübt auf uns. Und das war irgendwie blöd, was wir gemacht haben, und dann haben sie die zurückgegeben, ja.
Einsichtige Diebe, nicht schlecht. Auch eigentlich eine besondere Begegnung, würde ich sagen. Annika Traser, 2 Jahre war sie unterwegs, wollte eigentlich bis zur Spitze von Südamerika nach Ushuaia, also der südlichsten Stadt. Dann hat sie aber einen Gegner eingeholt, mit dem nicht nur sie, sondern wir alle ja irgendwie nicht gerechnet haben. Corona. Sie waren selbst gar nicht krank, hatten aber plötzlich mit jede Menge Probleme zu kämpfen. Wie sahen die aus?
Genau, ich war gerade in Argentinien, als ich das erste Mal von dem Virus gehört habe, habe mir nicht viele Gedanken gemacht, weil es ja irgendwie auf einem anderen Kontinent war. Und dann ging aber alles relativ schnell. Und mein größtes Problem war, dass ich nicht mehr draußen sein durfte. Es gab einen kompletten Lockdown. Und genau, ich als Ausländerin in einem fremden Land hatte keine Berechtigung, mich irgendwie fortzubewegen.
Die Menschen sind Ihnen auch auf einmal, habe ich gelesen, dann anders begegnet als vorher.
Das ist richtig, weil ich fremd war und die Menschen Angst hatten. Niemand konnte dieses Virus einordnen. Niemand wusste so richtig, was passiert oder wo uns das noch hinführt. Und genau, ich war ja ganz offen oder augenscheinlich fremd. Und die hatten Angst, dass ich das Virus mitgebracht habe. Und immer erst in Gesprächen, wenn ich erklären konnte, dass ich schon Ewigkeiten nicht mehr zu Hause, nicht in Europa war und auch schon mehrere Wochen in dem eigentlichen Land war, haben die Menschen sich ein bisschen beruhigt.
Wie ist denn dann die Entscheidung gefallen, ja, okay, ich fliege jetzt wieder zurück?
Das war keine leichte Entscheidung. Ich wurde aufgenommen von, ja, vermeintlich Fremden, die ich dort in dem Land getroffen habe. Die haben auch mich komplett unterstützt und gesagt, ich kann so lange bleiben, wie ich möchte, beziehungsweise wie ich muss. Die haben mich unterstützt.
Auch total großzügig. Und
super großzügig. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich diese Menschen nicht getroffen hätte. Denn auch Hostels haben keine Touristen mehr aufgenommen. Und dann, genau, hat ja die deutsche Bundesregierung diese Rückholaktion gestartet und da war ich auf einer Warteliste oder auf dem Verteiler von der deutschen Botschaft in Argentinien und die haben dann irgendwann so nach 2 Wochen Kontakt mit mir gesucht und gesagt, hey, wir haben da zum einen einen Bus, der jetzt durch die Dörfer fährt und gestrandete Menschen einsammelt und zum anderen haben wir auch einen Flieger und da wird es wahrscheinlich einen Platz für dich geben. Und genau, wenn du in diesen Bus quasi nicht steigst, also ich saß jetzt auch nicht in der Großstadt fest, sondern in einem kleinen Dorf und ich hätte 1000 Kilometer überwinden müssen, um zum Flughafen zu kommen, dann wäre ich ziemlich aufgeschmissen gewesen. Und ja, da hat letztendlich genau die Botschaft irgendwie mich überzeugt, dass es das Bessere ist, jetzt zurückzufliegen.
Aber muss wahrscheinlich trotzdem wahnsinnig frustrierend gewesen sein, eben dieses Endziel Ushuaia da nicht zu erreichen.
Genau, das war unbefriedigend und auch die Tatsache, dass niemand ja mit Gewissheit sagen konnte, ob das nicht nach 3 Monaten vorbei ist. Und ich ging immer davon aus, das ist vielleicht bald vorbei wieder und dann hat ja zu Hause nichts auf mich gewartet. Und ich dachte, okay, dann harre ich eben hier jetzt aus und wenn alles wieder gut ist, dann fahre ich weiter. Dass es nicht so sein wird und es auch nach 2 Jahren noch beschäftigt, das ja, war jetzt im Rückblick natürlich für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung, zurückzufliegen.
Wie war denn dann das Ankommen hier in Deutschland? Also wenn man 2 Jahre irgendwo anders gewesen ist, dann hat man ja erstmal auch so einen Blick wie von außen auf das eigene Land wahrscheinlich, ne?
Genau, also zurückkommen nach so einem langen Aufenthalt, Auslandsaufenthalt ist nie wirklich einfach. Und dann zu Corona, wo die ganze Welt Kopf stand und alle mit sich selbst beschäftigt waren und völlig überfordert teilweise auch waren von der Situation, das war nicht einfach. Ich habe meine Zeit gebraucht, mich hier in die Kultur und auch in den Freundeskreis wieder einzuarbeiten. Und
was waren da für Punkte, die schwierig waren? Was hat Sie da irritiert?
Es war zum einen natürlich, dass ich war 2,5 Jahre nicht in Deutschland. Ich habe alle Festlichkeiten, also Geburtstage oder Abschiedspartys so immer nur aus der Ferne miterlebt. Ich war nicht Teil eines engen Freundeskreises und im ersten Lockdown hatten ja alle Menschen nur ihre 1, 2, maximal 3 Bezugspersonen, mit denen sie Dinge unternommen haben und da gehörte ich eben nicht dazu. Das war schwierig und dann auch die ganze Mentalität. Es wurde so viel geredet, gemeckert, immer das Schlechte hervorgehoben und ich war eigentlich noch in meiner rosaroten Bubble drin vom Radreisen, hat mich so glücklich und frei gefühlt, dass es ganz merkwürdig war, sich hier einfinden zu müssen.
Sie haben sich ja aber dann trotzdem erst nochmal wieder aufs Fahrrad gesetzt und sind durch Deutschland gefahren. Wo lang eigentlich?
Genau, das war so meine Homecoming-Tour und es war auch eins der besten Dinge, die ich da zu dem Zeitpunkt tun konnte. Ich bin von Berlin nach Dresden geradelt, dann von Dresden nach Frankfurt, um meine Cousine zu besuchen. Bin dann übers Saarland runter zum Bodensee und bin dann noch im Alpenvorland bis nach Salzburg. Bin an der deutsch-tschechischen Grenze wieder Richtung Norden gefahren und ja, über den Harz zurück nach Berlin, also so eine kleine Acht gefahren in Deutschland, um mein Heimatland irgendwie zu erkunden.
Und gab es da auch irgendwie einen Ort, wo Sie gesagt haben, ach Mensch, ist doch eigentlich ganz schön hier?
Oh, es gab viele Ecken, die mir vorher nicht bekannt waren. Ich glaube, ein wirkliches Highlight war die Saarschleife, wo ich auf so einem Aufsichtspunkt dann stand, ein Foto gemacht habe und gedacht habe, krass, das ist Deutschland. Das, ja, war mir vorher nicht bewusst.
Sie kommen und leben in Berlin, das haben wir schon erzählt, geboren 1993. Gab es da in Ihrer Kindheit auch irgendwie schon Bezüge raus in die Natur? Weil Berlin ist zwar natürlich eine sehr grüne Stadt, aber ist jetzt nicht unbedingt ungezähmte Natur, sagen wir mal so.
Also diesen Bezug zu raus in der Natur, ich glaube, es hat sich vermutlich auch gerade deswegen entwickelt, weil ich eben in der Großstadt aufgewachsen bin und meine Eltern auch total viel Fahrrad gefahren sind oder fahren und auch uns Kinder schon früh das Radfahren beigebracht haben und wir überall mit dem Fahrrad hin sind, aber eben in der Großstadt. Und mich hat es ja irgendwie eben in die Ferne gezogen. Woran das letztendlich lag, kann ich nicht genau sagen. Ja.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Annika Traser. Sie reist am liebsten mit dem Fahrrad alleine durch Nord-, Mittel- und Südamerika. Das letzte Mal ist sie 34.000 Kilometer geradelt. Zwischenzeitlich hat sie jetzt aber, glaube ich, schon mal einen Abstecher wieder nach Schweden unternommen und durch Deutschland ist sie auch geradelt. Die allererste Reise, die ging nach dem Abi nach Australien mit 19, von Adelaide durch die Outbacks nach Perth. Auch dort sind sie alleine unterwegs gewesen. Gab es da im Vorfeld Bedenkenträger, so nach dem Motto, oh, das ist doch viel zu gefährlich, alleine als Frau auf einem fremden Kontinent?
Das waren ja vor allem Freunde und Familie, die sich da Gedanken gemacht haben. Ich selbst war einfach so wissbegierig und hatte Lust auf dieses Abenteuer, dass ich mich einfach nur informiert habe. Also ich habe mich, ich habe recherchiert, ich habe geguckt, wo es was gibt, was mich erwartet auf dieser Strecke und genau, hatte da so streckenmäßig keine großen Bedenken.
Gab es denn irgendwie einen Moment, wo es so ein bisschen kippelig war, so wie in Südamerika, wo das Fahrrad dann geklaut worden ist, oder war da alles entspannt?
So rückblickend, das ist ja jetzt schon eine Weile her, erinnere ich mich eigentlich nur an die positiven Dinge und auch an die Erfahrung, dieses unglaubliche Freiheitsgefühl, was ich dort in jungen Jahren schon erleben durfte. Aber es gab auf der Reise natürlich auch Schwierigkeiten. Es war das erste Mal, dass ich so körperlich aktiv auch in der Hitze war und jeden Tag aufs Neue eben aufs Fahrrad steigen musste und vorankommen musste. Und das darf man nicht, ja, vernachlässigen, dieses, okay, wenn ich jetzt heute nicht Fahrrad fahren möchte, dann brauche ich ausreichend Wasser und Nahrung, um diesen Ruhetag zu überwinden. Und das war in Australien eben nicht immer möglich, weil die Abstände so riesig waren teilweise, dass ich meine Verpflegung gut strukturiert oder kalkuliert hatte und eben wusste aber auch, ich muss weiterfahren, weil sonst habe ich morgen kein Wasser mehr.
Also es war auch wie so ein kleiner Crashkurs in Logistik.
Absolut, ja.
Und dass Sie überhaupt aufs Fahrrad gestoßen sind, das hat ja auch was mit Australien zu tun, mit einer Begegnung mit einem Mann, der Anthony hieß. Wer ist Anthony?
Das ist ein anderer Reisender, ein Radreisender, den ich bei einem Couchsurfer getroffen habe, der sich da gerade selbst auf seine Radreise vorbereitet hat. Und genau, ich hatte vorher auch schon Begegnungen mit Radreisenden und war auch selbst schon viel mit dem Fahrrad unterwegs. Aber dort in Australien war das sehr bedeutsam für mich, weil ich in Australien vorher selbst nicht auf die Idee gekommen bin, Strecken mit dem Fahrrad zu überwinden, weil es dort so fremd ist. Die Entfernungen sind eben so riesig, dass mit dem Auto, mit dem Zug oder teilweise auch geflogen wird. Und da hat Anthony mir gezeigt, dass das eben auch mit dem Fahrrad geht.
Was hat Sie da gleich überzeugt? Wie hat er das gemacht?
Er war so jung und erfreut und so begeistert, auch über dieses Vorhaben zu sprechen. Und er war auch so gut vorbereitet, dass ich dachte, okay, das kann ich auch. Nur weil ich jetzt irgendwie weiblich bin, und vielleicht nicht so viel Vorbereitungszeit hatte wie er, heißt es nicht, dass ich das nicht kann.
Sie haben ja auch schon vorhin beschrieben, was dann eben diese besondere Faszination des Fahrradfahrens ist, warum das so eine für Sie coole Art des Reisens ist. Man spricht ja dann aber bei dem, was Sie machen, auch immer von Extremreisen, also diese großen Distanzen, wo man eben tatsächlich auch so ein bisschen gucken muss, wie komme ich da weiter und wie bereite ich mich da vor. Grundsätzlich, was für Voraussetzungen braucht braucht es denn da? Also jetzt auch persönlich, weil ein extrem Reisen, das klingt irgendwie so, als wäre es jetzt nicht für jeden geeignet.
Ich glaube, wenn man da Lust drauf hat und diesen Funken eben in sich trägt und sagt, ja, ich will das, dann kann man das auch. Also man braucht keine Voraussetzung, außer eben den Wunsch, das zu machen. Und dann kann man sich damit beschäftigen, dann kann man Ausrüstung kaufen und dann reist man eben so, wie es für einen selbst richtig ist. Es müssen ja nicht die 100 Kilometer am Tag sein. Das kann an den Leistungsstatus irgendwie angepasst werden. Und genau, da habe ich auch verschiedenste Persönlichkeiten getroffen, die ganz unterschiedliche Strecken bewältigt haben. Aber was sie alle gemeinsam haben, ist eben der Spaß dabei.
Und Sie haben ja auch schon beschrieben, also viele Menschen getroffen, viele Menschen kennengelernt. So eine einsame Geschichte ist das gar nicht, weil ich habe vorher gedacht, ja, da muss man wahrscheinlich auch mit sich ganz schön im Reinen sein, weil sonst irgendwann, wenn man dauernd seinem Kopfkino ausgesetzt ist, dann kann das ja auch schwierig sein, ne?
Das ist richtig. Man beschäftigt sich Tag ein, Tag aus mit sich selbst. Ich habe das aber als sehr bereichernde Erfahrung wahrgenommen, weil man muss sich eben mit sich selbst auseinandersetzen. Und genau, wann immer ich nicht alleine sein wollte, waren da eigentlich auch Menschen, die ich getroffen habe, mit denen ich mich austauschen konnte. Und es gibt ja auch immer noch das Telefon. Also ich konnte mich natürlich auch bei Menschen zu Hause melden, wenn ich mich wirklich mal einsam gefühlt habe oder das Bedürfnis hatte, irgendwas zu teilen.
Aber wie ist das denn? Also man lernt immer wieder neue Menschen kennen, hat natürlich auch tolle Orte, die man sieht. Und dann muss man auch immer wieder Abschied nehmen. Das ist doch auch anstrengend, oder?
Das ist anstrengend und war gewöhnungsbedürftig, ja. Aber am Ende war es für mich einfach unglaublich spannend, weil ich konnte jedes Mal wieder von vorne anfangen. Ich konnte erzählen, was ich erzählen wollte. Und ich habe auch so viele spannende Menschen getroffen, dass ich wusste, okay, vielleicht tauschen wir Telefonnummern aus und bleiben in Kontakt. Vielleicht aber auch nicht. Also es war jedes Mal wieder so ein, so ein Annähern, was erstmal anstrengend ist. Aber man konnte eben, ja, also ich habe so viele schöne Erfahrungen gemacht, dass das eigentlich das Positive im Vordergrund steht.
Und Sie haben auch erzählt, also die Freunde hier, da musste man erstmal wieder ein bisschen anknüpfen, weil die haben natürlich ganz andere Erfahrungen gemacht in den 2 Jahren, wo sie nicht da waren. Gab es denn irgendwelche Veränderungen, die Ihren Freunden an Ihnen aufgefallen sind?
Da ich ja schon nach dem Abi eine lange Reise gemacht hatte, waren, glaube ich, jetzt nach der Reise nach dem Studium die Veränderungen nicht mehr ganz so stark. Was allen positiv aufgefallen ist, dass ich unglaublich gestrahlt habe und sehr selbstbewusst zurückgekommen bin und auch diese Leichtigkeit einfach in mir trage. So ein paar Eigenschaften, die ich in mir verankern konnte auf der langen Reise. Ja.
Klar, dass einem das natürlich einen Push gibt, wenn man weiß, das habe ich jetzt geschafft von Kanada nach Argentinien. Toll, ja, Annika Traser, die Solo-Radreisende. Gibt es eigentlich einen Ort, an den Sie sich manchmal so zurückwünschen? Also wenn Sie die Augen schließen, ein Ort, der gleich da ist?
Es sind für mich vor allem die Berge, die Rocky Mountains und oder die Anden, an die ich mich erinnere, weil mich diese Weite und die schneebedeckten Gipfel einfach, das sorgt für Gänsehaut und ja, verbinde ich mit absoluter Freiheit.
Und mit Ushuaia hat ja nicht geklappt, also ganz unten in Südamerika, südlichste Stadt der Welt. Gibt es da irgendwie Pläne, das nachzuholen?
Tatsächlich, ja. Also mein aktueller Arbeitsvertrag geht bis Ende Oktober und dann passt es sehr gut, dass in Südamerika der Sommer beginnt und ich werde im November nochmal für 5 Monate nach Argentinien und Chile fliegen und diese Reise von Buenos Aires, also dort, wo ich abbrechen musste, Richtung Süden fortsetzen und freue mich auf genau 5 spannende Monate in Patagonien.
Das ist wahrscheinlich jetzt auch schon so mit ein bisschen Ungeduld verbunden, oder?
Das geht. Ich fühle mich hier in Berlin gerade unglaublich zufrieden. Ich habe alles, was ich brauche. Es ist keine Ungeduld, dass ich unbedingt weg möchte. Es ist eine positive Aufregung, eine Spannung natürlich, die ich damit verbinde. Aber es ist keine Ungeduld. Es kommt, wenn es kommt.
Annika Traser. Und wer jetzt sagt, ja, da würde ich gerne noch ein paar mehr Eindrücke bekommen. Einen ganz ausführlichen Bericht und ganz ausführlichen Eindruck gibt es natürlich in ihrem Buch. Da hat sie ihre letzte erste Tour beschrieben und dieses Buch heißt Hinter dem Asphalt beginnt das Abenteuer und dieses Buch ist im Kniesebeck Verlag erschienen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall weiter gute Reisen und vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag.
Ja, vielen Dank.